DL Teilhabeforum. Das Forum für Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel.
Herzlich willkommen im Teilhabeforum. Heute zum Thema barrierefreie Lehre in der technischen Informatik. Ich bin Hans-Jörg Lienert und ich freue mich sehr, unsere beide Gäste zu begrüßen. Das ist einmal der Herr Professor Diethelm Bienhaus von der Technischen Hochschule Mittelhessen und Dr. Michael Kreuzer, ebenfalls von der Technischen Hochschule Mittelhessen. Mit Michael arbeiten wir seit ewigen Zeiten zusammen, würde ich mal sagen. Den Herrn Professor Bienhaus habe ich wohl indirekt über den Florian Zabinski dann wohl kennengelernt. Und ich würde euch jetzt erstmal bitten, euch selbst vorzustellen. Und dann, dass wir dann ins Thema einsteigen.
Ja, schönen guten Abend. Diethelm Bienhaus ist mein Name. Ich bin in Gießen an der Technischen Hochschule Mittelhessen im Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik. In der Informatik und insbesondere in der Ingenieurinformatik, also technische Informatik. Bin dort seit 15 Jahren am Institut für Technik und Informatik und betreibe in der Lehre unter anderem Einführung ins Programmieren, die technische Informatik 1, andere Themen, Hauptseminar, Regelungstechnik, C++ Programmieren. Also so ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Themen, die wir so in der Lehre abdecken. Aber in den letzten Jahren auch sehr viel halt in den Erstsemestern Veranstaltungen.
Ja, Michael. Ja, gerne. Ja, ich bin Dr. Michael Kreuzer. Bin seit 2005 an der Technischen Hochschule Mittelhessen, bin selbst auch sehbehindert, fast blind eigentlich mit einem Sehrest von ca. 2% und habe auch selber halt ein Informatikstudium an der Technischen Hochschule durchgeführt. Also ich kenne sozusagen die Situation ziemlich genau. Ja, bei mir war es so gewesen, dass ich in der Schule schon irgendwie immer gerne Physik und Mathe gemacht hatte, hatte auch Physik und Mathe LK. Plus meine Lehrer hatten mir dann halt davon abgeraten, irgendein MINT-Fach zu studieren, als es dann ums Studium ging, weil das halt für Sebinet einfach schwierig ist. Ich habe es dann einfach trotzdem gemacht und bin dann bei uns in der Hochschule gelandet. Habe da sozusagen den Master in Computer Science gemacht, also in Informatik, und habe dann später noch eine Promotion in den Ingenieurwissenschaften obendrauf gesetzt und habe mich in der Promotion dann witzigerweise einmal mit Robotik beschäftigt und aber andererseits auch mit Computer Vision, weil mich halt das immer interessiert hat, da ich selber so schlecht sehen konnte, wie man jetzt Computern quasi das Sehen beibringen kann und natürlich auch, wie man sozusagen Computer so als Hilfsmittel quasi benutzen kann, um sehbehinderten Menschen halt eben zu helfen. Halt, das war so meine Motivation. Ja, das zu meiner Person.
Bevor wir dann ins Thema einsteigen, beziehungsweise ihr einsteigt, sag doch bitte ein bisschen was so über den Background. Also ich kenne halt die Technische Hochschule ein bisschen, weil wir halt schon etliche Sachen mit euch zusammen gemacht haben. Aber was war denn so die Motivation? Wie ist die, so die Beziehung zu dem Blitz? Wie viele Menschen gibt es bei der Technischen Hochschule, die halt eine Seheinschränkung haben?
Oh, Michael, hast du Zahlen? Ich weiß nicht.
Ja.
Mach mal das.
Ja, ich kann es ungefähr sagen. Ich bin tatsächlich jetzt früher selber am Blitz studiert. Also Blitz ist Blindenzentrum, also so eine Art Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende, aber auch für Studierende mit anderen Erkrankungen oder Behinderungen. Also eine Einrichtung an der TRM, die sich sozusagen um die Bedürfnisse von sehbehinderten und blinden Studierenden quasi kümmert, zum Beispiel Klausuren betreut oder Materialien aufbereitet. Wir haben selber so direkt nichts mit Blitz zu tun, sind aber gut mit den Kollegen befreundet. Und die genauen Zahlen kenne ich leider nicht. Ich weiß, dass so circa 10 bis 15% der Studierenden tatsächlich chronische Erkrankungen haben oder irgendwelche anderen Einschränkungen haben. Und ich glaube, in der Informatik sind es vielleicht 10 oder 15 blinde Studenten. In den anderen Fächern durchaus aber auch nochmal einige 10, also insgesamt könnten es schon so 50 oder sogar mehr Studierende sein. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen, weil ich gehöre nicht zum Blitz und kenne da leider die Zahlen nicht ganz genau. Aber es sind schon einige Studenten.
Und eure Motivation, wie kam das? Aus deiner persönlichen Situation jetzt, Michael?
Oder? Ja, das kommt bis gleich.
Okay.
Ja, da würde ich dir nicht vorgreifen, Dieter.
Genau, dann fange ich einfach mal an. Also wir sehen hier, sind noch drei Autoren. Das Ganze geht zurück auf etwas, was wir im Frühjahr mal veröffentlicht hatten. Und Michael und ich, wir haben jetzt auch noch mal im Sommer ein Paper oder gerade vor ein paar Wochen noch ein Paper platzieren können, Konferenzbeitrag. So, jetzt muss ich gucken. Maus, jawohl. So, die Vortragenden haben sich ja gerade schon mal vorgestellt hier. Das brauchen wir dann nicht. Also das Institut für Technik und Informatik, wir sind da ja eigentlich mehr oder weniger irgendwie immer mit eingebetteten Systemen zu tun. Also sehr techniknahe Informatik, aber Themen wie Assistenzsysteme, autonome Fahrzeuge, Edge AIs, jetzt neu mit einem neuen Kollegen dazugekommen, Remote Labs, hatten wir heute wieder einen Besuch von der Freiberger Uni. Also sehr breit gestreut das Ganze, aber irgendwo immer der Verbund zur Technik. So, bisschen Motivation. So, einer der Motivationsgeber ist sogar hier im als Teilnehmer mit dabei. Es ist ungefähr 4 Jahre her. Da hatte ich eine blinde Studentin in der Lehrveranstaltung objektorientierte Programmierung, also Einführung in die Programmierung. Und ein anderer Student, der jetzt gerade auch Teilnehmer ist hier, der war bei mir in der Veranstaltung Technische Informatik 1. Okay. Ich habe meine Lehre immer gemacht nach altem Schrot und Korn. Das heißt, ich war so jemand, der immer gesagt hat, die Kreidezeit ist noch nicht vorbei. Also liebend gern entwickle ich irgendwie an der Tafel. Aber naja, das passt natürlich dann irgendwie nicht so ganz. Und wir haben dann gesehen, das sind natürlich Probleme. Das ist natürlich wirklich eine Barriere, erstens mal an der Tafel irgendwas anzuschreiben. Oder eben Diagramme zu verwenden, wie zum Beispiel irgendwelche Klassendiagramme aus der Unified Modeling Language. In der technischen Informatik nutzen wir gerne Carnot-Falsch-Diagramme, KV-Diagramme. Wir machen das sehr viel mit Technik, also brauchen wir Schaltpläne. Okay, das passt nicht so richtig. Eine Plattform, die uns schon mal von der Hochschule zur Verfügung gestellt wird, vom Zentrum für kollaboratives Lernen, ist ein sogenanntes Etherpad. Und Sie sehen im Chat ist angepinnt ein Link. Also wer möchte, kann jetzt diesen Link öffnen. Denn ein Teil einer Lösung, die wir dann entwickelt haben, ist, dass wir multimodal sozusagen arbeiten. Wenn Sie diesen Link öffnen, dann finden Sie dort einen Markdown-Text, wo der eigentliche Inhalt dieser Folien, die Sie gerade sehen, beschrieben ist. Allerdings, die Sehenden sind gewohnt, dass man halt wunderschöne und möglichst auch noch CI-konforme Folien findet. Im Moment sehen Sie beides. Also wer es sehen kann, der sieht jetzt hier, ich habe den Bildschirm geteilt, die Folien. Wer zusätzlich das nachlesen möchte, der kann sich auch einfach in dem Etherpad den Text vorlesen lassen beispielsweise oder mit der Braille lesen und hat damit also auch dieselbe Information auf einem anderen Kanal bekommen. So, also wir überlegt, okay, aus der Praxis, aus der Situation einfach, was können wir machen mit diesen ganzen Diagrammen? Und das hat sich Stück für Stück entwickelt und mittlerweile machen wir es wirklich gern und sehen das auch wirklich als Forschungsfrage, weil die Forderungen sind ja wirklich für inklusive Bildung und wir haben es eben auch vor Ort. Ja, Frage, wie kann man Grafiken zugänglich machen? Grafik ist ja erstmal für einen Blinden, ja, was will man damit machen? Wie kann man es in äquivalente textbasierte Formen übersetzen? Wie kann man das Ganze so aufbauen, dass es inklusiv ist, dass es pädagogisch sinnvoll ist, dass es einen leichten Zugang zu diesen Inhalten ermöglicht, die sonst nur rein visuell transportiert werden? Das war also so die Fragestellung, die sich dann ergeben hat, einfach aus der Situation heraus, dass wir blinde Studierende haben und dafür eine Lösung suchen. Wir haben auch mit denen zusammengesessen, also auch der Teilnehmer, der hier ist, mit den Kollegen vom Blitz. Also wir haben da im Team auch wirklich überlegt, mehrfach uns zusammengesetzt, welche Wege können wir bereiten, um ja einen Zugang zu gewähren. Also Ideen, multimodales und universelles Design. Gut, da gibt es natürlich schon einige Lösungen. Wir haben auch hier in der Literatur, was wird im Moment so alles schon vorgestellt, wie pro auditive Schnittstellen, aber hardwareintensiv, kostspielig, expertierte Tools geguckt, welches da gibt, welche unterschiedliche. Es gibt eine ganze Reihe so auch für UML, speziell für die Informatik, wo man eben rein etwas beschreiben kann. Da war denn unsere Lösung, wo wir darauf gekommen sind, plant UML, werde ich nachher Beispiele zeigen. Auch wieder mit der Idee, man kann ein Diagramm rein textuell beschreiben, aber es wird gerendert dann in eine grafische Darstellung. Somit hat man also die grafische Darstellung für die Sehenden und die textuelle für diejenigen, die eben den rein ASCII-mäßig arbeiten wollen. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, wie zum Beispiel hier das Thermoformpapier und so weiter, oder irgendwelche berührbaren Interfaces, tangible Interfaces. Aber unsere Fragestellung war halt, oder was können wir einfach nur rein mit Open Source machen? Also möglichst den Aufwand extrem gering halten, dass man sagt, okay, erstmal ist es erstmal der Text. Wie können wir rein textuell arbeiten? Und dann haben wir uns halt umgeschaut und für verschiedene dieser Darstellungsarten, dieser grafischen Darstellungsarten, eine Lösung gefunden. UML, KV-Diagramme, Schaltpläne.
Das eine Bemerkung zwischendurch. Ist das okay, wenn Leute Fragen stellen zwischendurch?
Ja, versuche ich in die Aktion rein, sehr gerne.
Okay, alles klar. Also ich hätte gerade selbst eine Frage, und zwar also mit diesem Markdown-System, was ist der Unterschied jetzt, wenn ich das Markdown benutze, im Gegensatz zu dem Plant-UML zum Beispiel?
Nein, sondern das Markdown ist so die generelle Lösung, dass wir versucht haben, wirklich dann auf ASCII-Text zurückzugehen. Ah ja, aber auch schon viel gemacht ist worden natürlich, dass man LaTeX, also dass wir den Blitz dann für die blinden Studierenden den LaTeX-Source-Code zur Verfügung stellen. Aber ich finde, LaTeX-Source-Code ist halt sehr verbis. Also das ist sehr, sehr umfangreich. Es sind ja sehr, sehr viele reine layoutmäßige Befehle da drin, die eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun haben, sondern die dafür sorgen, es ist ein Textsatzsystem. Klar, es ist dafür gedacht, dass man ein schön gesetztes Dokument bekommt. Aber, und ein bisschen habe ich es auch mal selbst probiert, mal mit irgendwie Text-to-Speech. Ich finde, es ist halt eine Menge Overhead an Informationen, die eigentlich nicht mit dem Kern des Ganzen was zu tun haben. Und deswegen habe ich überlegt, wir haben lange überlegt und geguckt, was können wir machen. Markdown hat sich ja mittlerweile ziemlich durchgesetzt. Das kommt ja eigentlich, glaube ich, mehr oder weniger, als dann Git anfing, dann die README-Dateien und so weiter einfach in Markdown zu schreiben. Und die Tools gibt es hier mittlerweile, sehr schöne Tools, wo man dann sagt, ich habe Markdown, kann das entweder in LaTeX einbinden oder das hier ist zum Beispiel, das generiert, gibt es ein schönes Tool Pandoc, Andoc. Und da kann man dann aus Markdown einfach kompilieren, konvertieren in verschiedene Formate, wie zum Beispiel HTML oder LaTeX. Also was Sie jetzt gerade vor sich sehen, Sie haben gerade vielleicht das Markdown aufgemacht, dann sehen Sie in dem Markdown, das ist recht, da ist wirklich nur der Kern drin. Okay, also zwei Rauten, dann kommt hier die Folienüberschrift und dann sind ja Folien sehr oft einfach nur hier irgendwelche Bulletlists zum Beispiel hier. Oder eben irgendwelche Auszeichnung, dass man etwas auf Fett machen möchte. Aber es ist wesentlich weniger Verbes, wesentlich weniger Overhead als ein LaTeX-Dokument.
Vielleicht noch eine ganz kleine Einwand von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob das rübergekommen ist. Dieses Etherpad, das ist gleichzeitig quasi der Tafelersatz, weil Ether meinte ja vorhin, er ist noch in der Kreidezeit. Das heißt, es ist ein Riesenvorteil, wenn man mit den Studenten halt eben zusammen auch was an der Tafel entwickeln kann. Und bei blinden Studenten geht das natürlich nicht, weil sie halt die Tafeln nicht sehen können. Und das ist halt eben die Idee, das dann halt am Beamer zu machen mit dem Tool, was sich Etherpad nennt. Und das kann man dann sozusagen online als Tafel benutzen und kann dann halt übers Internet gleichzeitig halt diese Markdown, diese einfache Beschreibungssprache dann mitlesen.
Und wir haben es genutzt, dann halt wirklich dann interaktiv Inhalte zu entwickeln. Das ist ja das, was man ja gerne in der Lehre macht, dass man eben nicht einfach die fertige Lösung an die Wand klatscht, sondern dass man sagt, okay, jetzt überlegen wir mal gemeinsam, wie könnten wir da eine Lösung finden. Und dieses Etherpad, jeder, der den Link hat, kann jetzt natürlich auch da drin schreiben. Das heißt, das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Disziplin, zu sagen, also bei den Erstsemestern können Sie sich vorstellen, da kommt erstmal 10 Minuten Blödsinn. Und irgendwann wird angefangen, ernsthaft zu arbeiten. Das ist halt so.
Great. Ist aber auch kein Problem. Die 10 Minuten gibt man halt einfach mal.
Also habe ich Sie richtig verstanden? Man kann dann quasi wirklich den Lerninhalt on the fly sozusagen entwickeln und über das Etherpad können die Leute mitlesen. Das heißt, ich kann da meinetwegen irgendwelche Klassenbeziehungen darstellen und einfach während man etwas beschreibt, erklärt, da etwas generieren.
Genau so ist es. Wir werden nachher oder können nachher auch gerne noch mal ein bisschen mit dem Etherpad, das, wo wir jetzt den Link haben, arbeiten. Also das ist nicht nur statisch, sondern das ist wunderbar. Wir hatten es denn auch so gemacht, dass wir quasi zwei Kanäle oder zwei Etherpads habe ich dann aufgemacht. Eins für den gesamten Kurs, wo dann jeder irgendwo sieht, was ich entwickelt habe oder zwischendrin mal was beantworten kann oder eine Teil einer Musterlösung oder seine Lösung mal mit reinkopiert hat. Dann konnte man einfach dann im gesamten Kurs darüber diskutieren, was sind die Vor- und Nachteile von dieser Lösung, die da drin ist. Und ein anderes Etherpad, was ich dann nur mit den blinden Studierenden geteilt habe, sodass wir nochmal einen getrennten Kanal haben, der auch dann noch ein bisschen sicherer dann einfach ist. So, wie gesagt, das hatten wir jetzt so über die letzten Semester durchgeführt, mit zwei blinden Studierenden, A und B. B ist gerade hier auch anwesend. In dem Paper mussten wir es natürlich anonymisieren. Aber nochmal vielen Dank an den Teilnehmer, der jetzt hier ist, für das Feedback, was er uns auch gegeben hatte. So, also Idee erstmal, soll halt möglichst alles Open Source sein, es soll nichts kosten, es soll reine Textform sein, sodass man dann aus reinem Text mit möglichst wenig Annotationen, mit möglichst wenig Markup, deswegen Markdown, arbeiten kann, sodass man dann mit Text-to-Speech oder mit Braille beispielsweise dann das einfach dann auch wieder zugreifbar machen kann. Und umgekehrt, es sollte auch so sein, dass natürlich unsere Sehstudierenden nach wie vor hier irgendwo Folien bekommen in dem Layout, wie sie es gewohnt sind, oder Übungsblätter in dem typischen hochschulmäßig vorgegebenen Layout, also dann auch alles wieder als PDF. Aber im Hintergrund generiert aus Markdown, sodass ich beide Kanäle halt zur Verfügung stellen kann. Also einmal den reinen Content in Markdown und dann das zu erwartende, von den Sehen zu erwartende PDF auf dem anderen Weg. Kompatibel mit Lehrtools und Plattformen, und das Einfachste ist halt ASCII, wie wir es jetzt hier in dem Etherpad sehen. Typisch sind halt für die technische Informatik diese Kano-Falsch-Diagramme, wo man dann versucht, irgendwelche Wahrheitstabellen als Diagramm darzustellen, um da drin dann irgendeine Minimierung vorzunehmen. Das sind typische Aufgaben. Also ich bin selbst Elektrotechniker, der dann über die Robotik und Automatisierungstechnik in die technische Informatik abgewandert ist. Also damit hat man uns im Studium gut gequält und damit quäle ich auch gerne natürlich unsere Studierenden.
Das beruhigt mich sehr.
Ja, als Dozent hat man ja die Lizenz, dass man legal dann einfach junge Leute quälen kann mit Inhalten, mit denen man selbst mal gequält wurde.
Das ist auch schön. Die Lizenz zum Quälen. Ich möchte, das müssen wir auch einführen, Hans-Jörg. Das machen wir auch.
Das ist nicht 007, das wäre dann schon 008, ne?
Das ist schon 10, glaube ich. 010.
So, okay. Tabellen. Ich gebe zu, ich bin ja auch nur ein fauler Mensch. Das heißt, diese technische Informatik als Lehrveranstaltung, wir hatten die Reakkreditierung und ich musste dann in relativ kurzer Zeit eine neue Lehrveranstaltung aufbauen. Okay, was macht man? Da gibt's ein schönes Lehrbuch und der Mensch ist ja nun auch faul. Das heißt, man nimmt sich dann sein PowerPoint, beziehungsweise ich nehme halt mein LibreOffice, wo ich mir eine Präsentation mit erstelle, und dann macht man mal schnell einen Screenshot von der Tabelle aus dem Lehrbuch und kopiert das einfach mal auf die Folie und alles ist gut. Nein, nichts ist gut, weil das ist dann wirklich nur eine Pixelgrafik. Das ist ja überhaupt nicht zugreifbar. Selbst wenn man das PDF jetzt dem Blitz zur Verfügung stellt, dann müssen die das ja nachsetzen. Okay, das ist alles richtig Arbeit. Das heißt, ich muss mich selbst mal disziplinieren, zu sagen, nee, diesen bequemen Weg gehst du jetzt nicht mehr, sondern bitte reiß dich am Riemen, mach das richtig sauber. Also auch wieder zurückguckt, gibt schon Tools, die einem noch da helfen, dass man eben Tabellen wirklich dann sauber als Markdown, als ASCII schreibt. die dann wiederum, wie hier zu sehen, durch Pandoc oder durch LaTeX wieder in Tabellen, natürlich also in ansprechende Tabellen, optisch ansprechende Tabellen gerendert werden können. KV-Diagramm, ja gut, das Diagramm, was sonst an der Tafel oder als wirklich als Bild halt nur vorliegt, haben wir tatsächlich dann auch in Form von der Tabelle geschrieben. Und tatsächlich, er kann nachher, wenn er mag, sogar noch ein bisschen berichten. Also der Student, der sogar hier eben war noch da, ich denke mal, ist noch da, ist damit zurückgekommen, was ich, ey, Respekt nochmal an Sie. Diese Vorstellungskraft, solche Tabellen, und das war jetzt nicht nur eine 2x2 mit Beschriftung rundherum, wir haben auch dann noch größere Tabellen tatsächlich. Und der Student ist damit super zurechtgekommen. Fand ich wirklich gut und zwei Kanäle. Für die UML-Klassendiagramme, die ich früher halt mit Kreide an die Wand geschmissen habe, gemalt habe, die ich dann irgendwann vielleicht auch mal mit einem UML-Tool gezeichnet habe. Das sind Grafiktools. Viele unserer Studierenden nehmen dann irgendwie Draw.io beispielsweise, wenn sie halt kein richtiges aufwendiges Tool nehmen möchten. Draw.io, jawohl, da gibt's auch irgendwo einen Kasten mit den Symbolen der UML. Ja gut, dann habe ich wieder Grafik. Das nützt nichts. Ja. Selbst wenn ich das da irgendwo als SVG rausholen könnte. War da gerade Frage, Feedback?
Also nur eine Frage noch davor, wo Sie sagten, ich habe da ein Diagramm und das kopiere ich dann rein. Diese Umwandlung, da haben Sie, glaube ich, Tools, die Sie benutzen, die aus dieser reinen Grafik dann wieder Text machen.
Na gut. Hat Michael wahrscheinlich, mittlerweile könnte man das sicherlich machen mit AI. Vor 3-4 Jahren ging das nicht, sondern da habe ich mich selbst am Riemen reißen müssen, zu sagen, so, wenn du da eben so ein Diagramm hast, dann musst du das halt, oder so eine Tabelle hast, dann musst du die halt selbst setzen. Aber es gibt halt online zur Verfügung beispielsweise, dass man dann schon, so wie es der Sehende gewohnt ist, dann irgendwo sagen kann, ich mache eine Tabelle mit 3x5 Feldern, schreib das da rein und dann gibt es einen Button drunter, Generate Markdown. Ja, das ist dann schon, man kann sich da das Leben ein bisschen leichter machen. Ja. Und man sieht es ja umgekehrt, wird dann aus dem Markdown wieder die visuell ansprechende Tabelle. So, UML halt, dann hatten wir uns da mal eine Weile umgeschaut. Da, was gibt es? Und es gibt ein paar, man sieht es zum Beispiel dieses UML for all, UML für alle. Das war sogar mal vom, ich weiß nicht, BMBF oder so weiter. Also es war tatsächlich ein gefördertes Projekt, wo man einfach unter der Maßgabe der Barrierefreiheit von solchen UML-Diagrammen gesagt hat, bitte beteiligte Forschungseinrichtungen, Universitäten, entwickelt doch mal etwas, sodass man da textbasiert und Grafik halt hat. Diese Tools sind zum Teil auch sehr mächtig, also beispielsweise, dass man dann auch sogar bis hin zu Code-Generierung, was ja sonst auch oft diese professionellen UML-Tools können, wo ich irgendein Klassendiagramm zeichne und dann kann ich auf den Knopf drücken und sage, heute C++, morgen will ich Java haben, übermorgen will ich irgendwas anderes draus haben. Also wir versuchen auch in dem Studien oder in unserem Studium zu vermitteln, klar muss man mal eine Programmiersprache lernen, aber Programmiersprachen, wer heute Informatik studiert, der wird in seinem Leben noch einige Programmiersprachen lernen, beziehungsweise wird er lernen, die richtigen Prompts irgendwann mal abzusetzen und zu kontrollieren, ob denn das, was im Code da rauskommt, wo dann die Fehler noch sind. Also das Know-how ist eigentlich, was wir ja als Menschen haben, dass wir diese Kreativität haben, dass wir diese Analysefähigkeit haben, dass wir so etwas auch geschickt, komprimiert darstellen können. Und das sind diese UML-Diagramme natürlich das Mittel der Wahl im Software-Engineering. Und wir bilden ja keine Programmierer aus, sondern eigentlich Software-Engineering. Das ist ja der Kern des Studiums. Aber normalerweise halt grafisch. Das heißt, man hat da sein Grafiktool, zieht munter irgendwelche Diagramme da und macht irgendwelche Striche dazwischen und sagt, das ist jetzt eine Assoziation oder das ist eine Komposition. Das Know-how ist ja im Diagramm schon drin. Dann kann ich auf den Knopf drücken und dann kommt irgendwann mal Code raus. So, das ist natürlich, aber dieses UML for All beispielsweise wurde tatsächlich auch entwickelt, um das blinden und sehbehinderten Menschen zu erleichtern, gerade in dem Informatikbereich halt ihren Berufsweg zu finden. dass sie ja, diese Tools erleichtern, halt eben das, die Zusammenarbeit, die Kollaboration zwischen Sehenden und Sehbehinderten und Blinden. Wir haben uns dann für Plant UML entschieden, was einfach ein bisschen einfacher ist. Also das andere ist auch wirklich auch gedacht für den Einsatz für Menschen, die dann im Beruf tätig sind. Also das ist schon sehr, sehr mächtig, das Ganze. Plant UML ist ein klein wenig einfacher und Sie sehen hier unten ein bisschen Beispielcode. Okay, das ist wirklich dann Start und End UML. Und dann kann ich hier schreiben Class User, okay, geschweifte Klammer auf, minus ID, aha, die ID soll also verborgen sein. Die ist also private und sie ist vom Typ Integer. Dann gibt es noch den Namen, der ist vom Typ String und dann gibt es eine öffentliche Methode, die heißt Login. Also man hat die versucht, das was auch in der UML spezifiziert ist sogar, dass man entweder Symbole nimmt oder halt wirklich Minus und Plus, sozusagen Minus ist geheim, ist private, Plus ist öffentlich. Und das geht noch viel weiter, dann kann ich, wenn ich mehrere Klassen habe, auch die Beziehungen zwischen den Klassen beschreiben. Wenn ich das alles habe, wird dann ein Diagramm generiert, das ich beispielsweise als SVG oder PNG exportieren kann und kann es dann nutzen, um es für in der Darstellung für die Sehenden halt zu verwenden. Aber es ist eine schöne, kleine, kompakte Darstellungsweise und auch die Studentin ist damals sehr gut damit zurechtgekommen. Und wir haben es dann tatsächlich genutzt, zum Beispiel bei Übungsblättern, dass ich die textuelle Beschreibung angegeben habe und daneben die grafische. Also jeder konnte im Prinzip arbeiten mit dem, was er wollte. Wer wollte, konnte sich auch einfach den ASCII-Text rauskopieren und das Diagramm beispielsweise erweitern. Auch eine schöne Aufgabe der Übung.
Ich würde gerade mal interessieren. Ja. Es ist sehr, sehr lange her, früher, ich habe mal in der Schweiz gelebt, da hatte ich einen Physiklehrer, der war erblindet und es war ein ganz toller Lehrer. Der hat uns also motiviert, alles Mögliche zu lernen. Wir haben Klingeln gebaut, alles Mögliche. Und ich fing damals an, so Schaltungen, also mit dem Lötkolben irgendwas zusammenzulöten. Und ich konnte damals die Schaltungen noch lesen. Jetzt gab es einfache Schaltungen, aber es gab dann auch ziemlich komplexe Schaltungen. Und dann, wenn ich jetzt an ICs denke, die sind ja extrem komplex. Mich würde interessieren, wenn man durch so ein Diagramm navigiert, also quasi textuell, und man verfolgt die Klassenbeziehungen. Man geht ja quasi dieses Diagramm im Geiste durch. Man hat auf der Braillezeile, da hat man die Information, wo bin ich und meinetwegen, welche Beziehungen gibt es von dem Objekt aus, bei dem ich bin. Wie ist das in der Praxis? Wie komplex können solche Darstellungen sein, die man dann geistig überblicken kann?
Da müsste man eigentlich denjenigen fragen, der es selbst miterlebt hat, wenn er möchte. Also wir haben es dann in der Lehre, machen das meistens so für die ersten Erstsemester, wenn das 3-4 Diagramme sind oder 3-4 Elemente, also Klassen hier in dem Falle und mit den entsprechenden Beziehungen. Bis zu dieser Komplexität hatte ich es aufgebaut. Was weitergeht, weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt mal wirklich jemanden fragen, der es mal selbst erlebt hat, wie weit man das dann halt auch wirklich dann sich ja im Gedächtnis halt halten kann und sich das vorstellen kann.
Ich glaube, der Hans Dirk hat auch erst ein bisschen vorgegriffen auf die Schaltpläne. Das kommt ja dann später, glaube ich, auch noch. Aber ich kann vielleicht kurz dazu sagen, das geht eigentlich beliebig komplex. Man kann also wirklich sehr komplexe Systeme damit entwickeln. Und das ist einfach Divide and Conquer, sagt der Informatiker, also Teile und Herrsche. Das heißt, dass dann so eine größere Schaltung wird dann einfach aus kleineren Submodulen, die relativ überschaubar sind, halt dann so hierarchisch quasi kaskadiert und zusammengesetzt. Das heißt, man hat ganz viele kleine Module, die man dann halt einzeln sozusagen aufschreibt, die halt eine kleine Aufgabe erledigen. Dann hat man halt ein Modul, was da drüber steht, was halt diese kleinen Module wieder zu einem komplexeren Schaltplan sozusagen vereinigt oder zu einer komplexeren Schaltung und ja, und immer so weiter. Und so kann man dann textuell mehr oder weniger auch sehr, sehr komplexe Schaltungen dann halbwegs überschaubar aufbauen.
Mit DL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Nicht so!
dlinfo.de.
Genau das ist der Ansatz, den wir verfolgen in dieser Lehrveranstaltung. So, das fängt also jetzt hier wirklich klein an, mit dem Falle hier ein Element, das kann man dann weiter natürlich ausbauen. Die Idee ist halt in der technischen Informatik dann irgendwann mal von dem Schaltplan, auf den wir auch gleich noch kommen werden, dann auf die Ebene dann von Logika dann zu kommen. Und da nutzen wir halt sehr, sehr gerne ein Simulationstool, ein webbasiertes Simulationstool, wo man grafisch einfach Logikgatter zusammenziehen kann, Verbindungen dazwischen als Linien ziehen kann und kann dann eine Simulation durchführen. Aber wieder halt alles rein grafikbasiert. Was kann man da machen? Server.js ist rein webbasiert und aber ein Tool, mit dem man halt Schaltungen mit Logikgattern beispielsweise oder mit Widerständen rein visuell halt zusammenzieht. Man hat also seinen Werkzeugkasten, wo dann beispielsweise die oder sein Dropdown-Menü, wo man sagen kann, ach, ich möchte jetzt hier zeichnen, einfügen, Logikgatter, ein AND oder ein OR oder was auch immer und kann die dann platzieren auf meiner Fläche, kann dann die Linien ziehen, also die Drähte ziehen sozusagen zwischen den einzelnen Elementen. Und wenn ich das alles gemacht habe und ich habe noch Eingabe-Buttons und Ausgabe-LEDs oder Ausgabe Buttons, wenn man so will. Und dann kann ich sagen, jetzt mache ich eine Simulation und kann probieren, macht diese Schaltung das, was ich mir vorgestellt habe. Habe ich tatsächlich einen Halbaddierer zusammengebaut. Aber es ist halt rein visuell. Dann sind wir drauf gekommen, dann machen wir es halt anders, weil wir Java-Programmierung halt im ersten Semester haben. Dass wir einfach dann erstmal mal in C++ gemacht, nachher haben wir es in Java gemacht, dass wir die Logikgatter sozusagen nachprogrammiert haben. Also in dem visuellen Tool, denn man hat irgendwann verstanden, was macht so ein AND-Gatter? Jawohl. Aber man kennt es natürlich auch aus der Mathematik. Also im ersten Semester gibt es dann auch die diskrete Mathematik, wo also die boolesche Algebra gelebt wird. Und so konnten wir hier wunderbar die Brücke schlagen zu dem Modul Programmieren und zu dem Modul der Mathematik. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt überlege ich mal, so ein Gatter ist ja irgendwie ein Ding, okay? Und ganz viele von diesen Entitäten, von diesen Objekten kann ich nachher interagieren lassen. Dann mache ich das halt, ob die erstmal die einzelnen Klassen programmiert für ein AND, für ein OR und so weiter, um dann Instanzen in dem Hauptprogramm zu bilden. Also zu sagen, ich habe meinen AND 1, AND 2, AND 3 und kann dann sagen, okay, der Ausgang, das Ergebnis des einen Ends ist das Input für das nächste. Also sozusagen das, was man grafisch, indem man halt die Drähte zieht zwischen den Elementen, macht, kann man dann halt im Source Code, in dem Treiberklasse selbst nachbilden. Und damit sind wir ganz gut gefahren. Das haben wir, also das ist jetzt hier wirklich natürlich nur der erste Einstieg. Das haben wir schon ziemlich komplex nachher gemacht. Also es sind noch wirklich dann Source Code rausgekommen, der schon über einige Dutzend Zeilen dann halt ging. Aber halt wirklich so, wie Michael Kreuzer es gerade beschrieben hat, wir fangen an, sagen wir, diese Abstraktion des Kapseln. Also wir haben jetzt erstmal hier nur eine Klasse AND, okay. Das ist quasi hier ein kleines Kästchen. Dann kann ich aus AND und XOR und NAND und was auch immer, kann ich einen Halbaddierer zusammenbauen. Das ist die nächst höhere Komplexität. Die kann ich aber auch wieder kapseln als eine einzelne Klasse, die aber intern aufgebaut ist aus Elementen dieser noch kleineren Elemente. Und das Ganze haben wir dann so weit getrieben, dass wir dann tatsächlich nachher, der Kern eines jedes Rechners ist die arithmetisch-logische Einheit. Also irgendwo, wir haben jetzt alle irgendeinen Rechner am Start, irgendwo gibt es da drin einen Prozessor und in diesem Prozessor gibt es letztendlich einen Kernfunktionalität, nämlich dass logische und arithmetische Ausdrücke verarbeitet werden können. Das ist ganz im Kern von all dem, was wir hier so betreiben. Eine solche arithmetisch-logische Einheit dann mal selbst zu programmieren, das ist dann das Endziel in dem Modul und dann noch mit Assembler sowas anzusteuern, sozusagen zu programmieren. Dann nutzen wir halt ein anderes Simulationstool wieder. Aber das war so die Lösung, die wir dann gefunden haben, dass wir für die Seiten schon mit dem Server.js dann aber die Transfer zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Beschreibung, welche Entitäten gibt es, wie sind sie miteinander verbunden und dann die Herausforderung an alle, das Ganze dann in Programmcode umzusetzen. Und den kann ich halt ausführen und kann nachher aufgrund von Ausgaben, die ich halt dann vornehme, gucken, ist dieses Ergebnis richtig. Also was ich in dem visuellen Tool dadurch mache, dass ich die Buttons andrücke und sage so, der Eingang ist high, der Eingang ist low. Okay, was kommt hinten raus? Ein low. Kann ich in der Wahrheitstabelle nachgucken, war das jetzt richtig? Also im Prinzip checken, ob dann das, was ich programmiert habe, dem Verhalten entspricht, was ich hier sehe. Hier sehe ich nämlich falsch und falsch oder 0 und 0 gibt wahr, 0 und 1 gibt 1, 1 und 0 gibt 1, wahr und wahr gibt falsch, 1 und 1 gibt 0. Also dieses Verhalten, was in so einer Wahrheitstabelle festgelegt ist, was man in der Mathematik auch gelernt hat, in der Boolschen Algebra, das dann in Code umzusetzen und zu gucken, aufgrund der Ausgabe, die dann rauskommt, entspricht es denn der Vorgabe, habe ich jetzt wirklich ein NAND umgesetzt oder ein AND oder. Und dann aus diesen kleinen Elementen wieder komplexere Schaltungen zusammenzubauen. Und das Ganze im Code. Und damit sind wir natürlich wieder rein, ja, ASCII passiert. Und wir konnten dann in diesem Etherpad dann dynamisch dann halt wirklich so mal so kleine Lösungen dann reinkopieren, aus den kleinen Lösungen größere bauen. Und unser Vorzeigestudent, der gerade hier anwesend ist, ich glaube, er war immer der Schnellste mit dabei, also viel schneller als die sehenden Kommilitonen, die dabei waren. Also nochmal Respekt. So, das war also hier die Lösung, was wir mit Logica dann gemacht haben, indem wir dann einfach den Hilfsmittel genommen haben aus der Programmierung. Jetzt kommen wir zu den Schaltungen, die jetzt nicht in der Schweiz zusammengelötet werden, sondern die jetzt in Gießen zusammengesteckt wurden. So, das heißt, wir nutzen da natürlich gerne, klar, einmal wirklich dann das physisch aufzubauen, aber wir haben es halt für so viele Erstsemester, also haben wir es auch wieder mit dem Simulator gemacht. Gerne natürlich irgendwo, zum Beispiel mit diesem LT-Spice. Das ist kein Open Source, aber es ist frei zum Nutzen. Kam ursprünglich mal von der Firma Linear Technologies, deswegen LT. Spice ist Simulation Program with Emphasis on ICs und with Integrated Circuits Emphasis. Genau so ist das Endpoint. Das ist mal in den, oh, ich müsste nachgucken, 70er Jahren oder 80er Jahren oder sowas ist das mal entwickelt worden. Die gibt's in käuflich halt wirklich für die Profis. Hier diese Firma ist Hersteller von Hardware-Komponenten, also von Widerständen, Dioden. Die haben dann irgendwann mal dieses Simulationsprogramm freigegeben. Aber zufällig sind halt in den Katalogen, die hinterlegt sind, die Bauteile von ihnen halt drin. Okay, das ist zufällig. Deren Marketing, genau. Aber egal, das ist ja egal, ob der Widerstand nur der 100 Ohm hat, ob der nun aus dem Katalog ist von LT-Spice oder von irgendeinem anderen. Das ist egal zum Lernen. Aber es ist halt auch wieder rein ein visuelles Tool. Man baut halt wirklich grafisch wieder diese Elemente zusammen. Also da habe ich eine Spannungsquelle, da habe ich einen Widerstand, da habe ich einen Kondensator. Dann kann ich auch wieder alles schön miteinander verbinden und kann dann sagen, so, jetzt mache ich eine Simulation. Aufladung des Kondensators über einen Widerstand. Das sind halt doch erstmal relativ einfache Schaltungen. Ja, aber es ist halt wieder rein grafisch. Okay, Michael, du hattest dann überlegt, was können wir machen und dann bist du drauf gekommen. Ja, denn es gibt ja die Möglichkeit, eigentlich ist das gedacht, diese textuelle, den Text, den wir jetzt sehen, für den Austausch oder das Speichern von solchen Schaltungen. Oder halt den Austausch untereinander, dass man es einfach weitergeben kann. Das sind dann solche Netlist. Und hier sehen wir hier, okay, was gibt's hier? Oh, da gibt's irgendeine Voltage, da haben wir Raum 1, die hat 5 Volt. Und dann gibt es Knoten, also hier irgendwelche Nodes, hier zum Beispiel 001, okay. Und es ist verbunden mit Ground und dazwischen sind es 5 Volt. Also Knoten zwischen den Elementen haben einen Namen. Und man sieht dann jeweils die Verbindung. Der R2, der ist, hat den Wert von 200 Ohm, hat sein eines Beinchen an den Node 001 und sein anderes Beinchen, den anderen Kontakt an dem Knoten, der da genannt ist, out. Man kann also solche Knoten dann auch benennen. Und auf die Art und Weise kriegt man jetzt hier, okay, und dann gibt's auch den Kondensator mit einem Mikrofarad, der ist verbunden mit dem Knoten Out und mit Ground, also mit dem Knoten 0. Und dann sage ich noch, ich möchte eine Zeitsimulation haben, eine transiente Simulation, über eine Sekunde beispielsweise. Und die Spannungsquelle wird zum Zeitpunkt 0 eingeschaltet, also Start-up. Das ist also die rein textuelle Beschreibung. Was dann rauskommt, ist dann halt, ja, man kann sich, wie heißt so schön hier, Waveform Viewer, man kann sich das dann halt anschauen, den Spannungsverlauf über die Zeit. Ist natürlich auch erstmal wieder was Visuelles.
Da habe ich tatsächlich in den letzten Wochen mir was ausgedacht, dass man eine Sonifikation macht, dass man da also wirklich sich anhören kann durch die Tonhöhe, wie dieser Kondensator aufgeladen wird. Also, um zu sehen, also am Schluss ist es halt wenig Zuwachs, der noch da ist. Aber der Zuwachs ist am Anfang sehr groß. Das war also so die Lösung, die wir jetzt hier für die Schaltung hatten.
Ich habe gerade noch eine Frage, der Übergang von diesem LT-Spice zu einer textuellen Darstellung. Das habe ich nicht mitbekommen. Wie?
Genau, Michael, du kannst noch viel mehr dazu erzählen.
Ja, ich kann gerne ein bisschen was dazu erzählen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann so zum Beispiel in Schaltplan dann ganz normal visuell zeichnen in LT-Spice und kann dann diese Netlisten exportieren. Das ist eine Möglichkeit. Das wäre quasi dann die Variante, wie ein blinder Mensch sich dann bestehende Schaltungen, zum Beispiel aus der Lehrveranstaltung, dann zugänglich machen kann. Man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen und kann quasi diese Netlisten programmieren und kann umgekehrt wiederum einen Schaltplan daraus generieren. Das ist also eine Möglichkeit, wie man aus der sehenden Welt in die blinden Welt nun her transformieren kann. Den sehenden fällt es oft leichter, wenn sie halt den visuellen Schaltplan haben, was ich persönlich mittlerweile nicht mehr so richtig verstehen kann, weil es gibt ja auch so richtige Hardware-Beschreibungssprachen, wo man dann zum Beispiel Mikroprozessoren oder so mitentwickelt. Die sind tatsächlich auch gar nicht mehr so grafisch, sondern sind auch so ähnlich aufgebaut. Nennt sich dann Verilog zum Beispiel. Ja, also man kann quasi zwischen der textuellen Darstellung und der Schaltplan-Darstellung hin und her transformieren. Und normalerweise hat man am Schaltungssimulator halt auch eine grafische Ausgabe. Das sieht aus wie so ein Oszilloskopbild, wo halt dann so eine Kurve gezeichnet wird. Und wenn man halt die Kurve nicht sehen kann, kann man quasi hingehen und kann sich die Ausgabe quasi einfach als Tabelle dann darstellen lassen. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Tabelle, wo in der ersten Spalte dann die Zeit steht, 0 Sekunden, 0,5 Sekunden, 1 Sekunde. Und in der zweiten Spalte steht dann zum Beispiel die Ausgabespannung oder sowas in der Art. Und da kann man sich quasi diesen visuellen Graphen sozusagen halt textuell dann zugänglich machen. Und die zweite Variante, die Professor Binusek gerade noch erklärt hat, ist, dass wenn man dann sehr, sehr viele Daten hat, dann wird natürlich so eine Texttabelle dann auch irgendwann mit dem Screen wieder dann relativ unübersichtlich. Und dann gibt es dann halt die Möglichkeit, dass man halt nicht den visuellen Kanal nimmt, sondern den audiellen Kanal nimmt. Sprich, halt die Grafik, die Kurve sozusagen dann sonifiziert, also hörbar macht. Und dann halt eben, Dietem hat das furchtbar schön vorgemacht, das will ich gar nicht nachmachen. Und dann quasi halt über so ein Tool.
Jetzt alle!
Ja.
Genau, im Chor.
Ja, kann es dann über so ein Tool dann halt eben hörbar machen, das ist dann der zweite Weg.
Und die Netlisten, macht das LT-Spice, also exportiert das die oder?
Das kann die sowohl exportieren als auch importieren.
Ah, okay.
Also, ich mache das mittlerweile tatsächlich auch so, bin ich dem Samer noch sehr dankbar, dass er uns da ein bisschen zugezwungen hat oder mich, was ich auch nicht gut sehen kann, dass ich quasi lieber dann Schaltpläne quasi runterprogrammiere in Text. Und das ist, LT-Spice ist das egal. Man kann sich entscheiden, man hat entweder den grafischen Editor, wo man dann mit der Maus was reinzeichnen kann, oder man nimmt halt eben den Texteditor, dann tippt man halt eben diese Netlisten ein und für den LT-Spice, für den Schaltungssimulator, der dann halt eben den Ablauf, die Schaltung simuliert, dem ist das gerade egal. Intern benutzt er sowieso diese Netlists im Endeffekt. Ja, und dann funktioniert das. Funktioniert sehr, sehr gut.
Das heißt, wir haben auch bei manchen dann Tools geguckt, welche Import-Export-Möglichkeiten haben die und wie weit ist das menschenlesbar oder für den Menschen gut geeignet. Also diese Standard-UML-Tools beispielsweise, da gibt es ein XML-Format für den Modellaustausch, XMI, XML, Model Interchange. Das ist für Tools gedacht. Also das will man als Mensch nicht lesen. Also das ist einfach nicht, ja, das Design dieses Austauschformates war halt gedacht wirklich nur als Austauschformat zwischen verschiedenen Herstellern oder zwischen Tools oder zum Speichern. Aber es war nie gedacht, dass der Mensch das lesen soll. Und das merkt man auch. Dagegen hier diese Netzliste, Das ist tatsächlich ja noch lesbar. Wenn man sich da ein bisschen in die Syntax mal eingedacht hat, kann man damit schon tatsächlich arbeiten.
Ja, das sieht auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob es jemand sehen kann, das sieht auf den ersten Blick total wirr aus, ist aber eigentlich relativ einfach. Bei einem Kondensator, das ist dann die Parameter und so, die haben immer die gleiche Reihenfolge. Da steht jetzt zum Beispiel für den Kondensator steht halt eben da C1 und dann steht halt der Eingangspin und der Ausgangspin und der Wert von dem Bauteil. Und das ist halt immer so. Den muss man eigentlich gar nicht wissen. Das hat man, würde man sagen, nach 10 Minuten oder so gelernt, dieses Schema. Und wenn man dann komplexere Schaltungen aufbaut, ist es, wie wir vorher schon erklärt haben, da werden halt kleine Subcircuits, nennt sich das, also Unterschaltkreise, werden halt formuliert, die dann auch wieder für sich dann Ein- und Ausgabepins haben und die werden dann später kaskadiert. Also da wird halt, keine Ahnung, eine Entspannungsregler oder sowas, irgendeine einfache Schaltung wird halt erstellt und wenn man dann diesen Spannungsregler oder irgendein anderes Modul später in einer größeren Schaltung braucht, kann man einfach das komplette Modul einbinden. Das ist eigentlich genauso wie bei der Softwareentwicklung, dass man halt wie eine Funktion oder so hat, die halt irgendeine Aufgabe erledigt. Die wird dann in eine größere Funktion quasi eingebunden und die größere Funktion wird wieder in eine größere Funktion eingebunden und am Ende hat man dann Word oder sowas.
Genau. Oh. Das ist faszinierend. Bei mir kommt gerade so der Gedanke, es ist ja ein Zweck von dem Teilhabeforum, also einfach Leute zu interessieren, wie man trotz Blindheit oder starker Sehbehinderung, wie man halt in verschiedenen Bereichen so beruflich zurechtkommen kann. Und da kam mir jetzt eben so der Gedanke, was man machen könnte, um junge Leute, die sagen wir mal noch an der Schule sind, dass die einfach schon mal von sowas gehört haben. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich das früher gehört hätte, hey, sowas gibt es, das hätte mich wahrscheinlich angefixt und ich wäre da wahrscheinlich eingestiegen. Wäre das vielleicht möglich, dass man, es gibt ja hier, die Blister macht doch so eine Informatik-Ausbildung oder auch an anderen Stellen gibt es das. Was könnte man eventuell machen, um das jungen Leuten nahezubringen?
Im Abend teilen.
Auf jeden Fall, ja. Das machen wir auf jeden Fall.
Fände ich tatsächlich eine klasse Idee, sich mit der Blister da mal in Verbindung zu setzen, weil die haben ja mittlerweile auch eine inklusive Beschulung. Also die haben ja sehende Schüler, als auch blinde Schüler, als auch sehbehinderte Schüler. Und eigentlich müssten die gleichen Probleme haben wie wir, nur dass die vielleicht ungefähr 50-50, also 50% sehende, 50% blinde Schüler haben. So viele blinde Studenten haben wir natürlich nicht, aber wäre vielleicht lohnenswert, mit denen mal in Kontakt zu treten. Das sollten wir mal machen. Kann man sich mal austauschen.
Dass die mal bei euch vorbeikommen, sowas mal, oder umgekehrt, also dass man jedenfalls die Verbindung herstellt.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich auch.
Ja, auf alle Fälle, dass du ja so, ich würde gerade gucken, ich glaube, wahrscheinlich sind wir jetzt schon zu weit. Mittlerweile haben wir da schon viel mehr gemacht. Wir haben dann nochmal gefragt fürs Paper die Studierenden, genau, Vorlesungsfolien wurden im Markdown bereitgestellt und über Etherpad geteilt. Für logische Schaltungen verwenden wir LTSpice-Netzlisten und implementierten Logikgatter in C++, was das war, Verständnis deutlich vertiefte, oder die Studentinnen. Auch wenn visuelle Konzepte wie Klassendiagramme Teil des Unterrichts waren, konnte ich sie dank Plant-UML gut nachvollziehen. Also das Feedback war wirklich dann von den Studierenden hier sehr gut. Und das hat uns auch motiviert, weiter an dem Thema zu arbeiten und sind wir jetzt im Moment natürlich auch immer weiter dran. Michael Kreuzer macht im Moment auch sehr, sehr viel mit Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz, um zum Beispiel Podcasts zu erstellen aus zu Unterrichtsmaterialien oder zu anderen Materialien. Textuelle Beschreibungen sind wir gerade dran. Also das ist ja, wo ich mir gerade im Moment die letzten Tage mit beschäftigt habe. Wenn ich jetzt das Markdown habe, eigentlich ist es ja sogar für HTML, für Webseiten ja Pflicht, für das einen aussagekräftigen Alttext, alternativen Text, einen beschreibenden Text zu einer Abbildung geben soll oder muss eigentlich sogar nach Vorgaben. Ich glaube, wenn man viele Webseiten nach diesen Kriterien heute mal abklopfen und vom Netz nehmen müssten, dann würde das Internet ziemlich dunkel werden.
Wäre dann nicht mehr existent quasi.
Ja. So, und in LaTeX
ist das jetzt Dark Mode.
Oh. Da sieht es noch schlimm aus, Hans-Jörg, da in deinem Darknet.
Ja. Das war ein Gedanke.
Ja, da bin ich gerade dran, dass man dann halt im Markdown quasi nochmal einen neuen Befehl Alt-Tech hat. Und bin ich im Moment dran, es läuft da nicht so ganz stabil. Dann ist es erstens mal natürlich im Markdown schon mal drin, die Beschreibung. Ich kann vielleicht mal ein kleines Beispiel zeigen. Und als Gag dann, dass es in dem PDF tatsächlich, wenn man mit der Maus über die Bildunterschrift drüber geht, dass man dann diesen beschreibenden Text sogar nochmal zusätzlich bekommt. Mit dem Hintergrund, was wir mal auch gemerkt hatten, oft ist es so, dass wenn man so einen beschreibenden Text mal generiert hat, dass der auch für die Sehenden interessant ist. Je nach Tagesform kann ich vielleicht manchmal so ein Diagramm ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter erklären, aber wenn es wirklich dann mal eine gut generierte und getestete und geprüfte Erklärung ist, die ist ja dann dauerhaft da. Und die kann ich auch noch nutzen, wenn der Lehrer nicht mehr da vorne steht oder der Professor. Die habe ich halt dann noch zusätzlich mit drin. Und das ist natürlich auch nochmal ein netter Effekt, den man da hat. Wo wir wieder alle Zielgruppen natürlich dann ansprechen können.
Ja, das ist vielleicht generell wichtig zu sagen. Im Paper steht es ja, glaube ich, auch drin. Eigentlich kann man sagen, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, ist es auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeit, halt eben diesen textuellen Weg zu gehen und damit man halt eben gleichzeitig für Blinde und Sehende halt die Materialien gut aufbereiten kann. Allerdings muss man sich auch ein bisschen zusammenreißen, sich dazu zwingen, halt das einmal ordentlich zu machen. Und das kommt auf jeden Fall dann auch den sehenden Studierenden sehr zugute. Man hat dann einfach ordentliche Lehrmaterialien, hat die in allen möglichen Darstellungsformen, kann die gut wiederverwenden und so weiter und so fort. Und der Prozess ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel mehr aufwendig, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat.
Genau, man muss sich selbst erstmal ein bisschen disziplinieren.
Ich bin gerade dabei, die Lehrveranstaltung für dieses Semester jetzt auch alle auf diese Tools umzustellen, auf Markdown, auf. Das heißt, ich muss auch mal wieder durch meine alten Folien durchgehen. Und da sind schon manche jetzt heute rausgeschmissen worden und andere neue Inhalte sind dann reingegangen. Also ist auch mal die Chance, mal wieder die Sachen zu überarbeiten, die man vielleicht vor längerer Zeit mal gemacht hat.
Ja.
Und jetzt gerne und sich zu überlegen, was ist wirklich wichtig oder was hast du da nur einfach mal, weil es dekorativ ist, mal irgendwo mal schnell irgendwo ein Bildchen mit reingeklatscht, dann, obwohl es eigentlich gar keinen Nährwert hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Spaß macht, weil man ist ja damit Gefühl dabei, ich werte die Information jetzt auf und es ist für andere Leute zugänglich und dann ist das nicht nur eine Pflichtarbeit.
Genau.
Na, man könnte sich ja vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, irgendwann auch so ein bisschen der KI bemächtigen und einfach nur nochmal nachgucken, ob die das irgendwie sinnvoll beschrieben hat, dann hat man ja auch noch ein bisschen weniger Arbeit damit am Ende.
Genau, das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen. Wir machen das jedes Semester ja so und versuchen wir das ein bisschen zu verbessern. Und der nächste Schritt ist halt, dass man möglichst viel Arbeit sozusagen mit Hilfe von KI dann halt versucht zu automatisieren. Da muss man natürlich ein bisschen Erfahrung sammeln, muss gucken, dass die KI das dann auch ordentlich macht und so, die Bildbeschreibungen auch gut sind und alles. Kann sicherlich auch noch viele andere Schritte mit KI so ein bisschen automatisieren, zum Beispiel also die Erstellung von barrierefreien Lehrmaterialien, das ist immer gerade mal ein Blitzenkontakt, wenn man sowas machen könnte. Und da iterieren, wie der Informatiker sagt, iterieren wir uns Schritt vor Schritt voran, so nach und nach.
Also ihr geht nicht durch die Stadt, ihr iteriert, wenn ihr gießt.
Ja, genau. Wie ich heute durch die Baustelle.
Also ich kriegte von Michael vor kurzem eine WhatsApp, 20 Minuten. Da dachte ich, denkt der Michael, ich habe Zeit? Dann habe ich mir das angefangen anzuhören auf meinem Rechner. Dachte, das ist interessant. Habe immer gehört. Dann habe ich dem Michael eine Mail geschickt. Sag mal, Michael, kannst du mir den Link auf die Sendung schicken? Und dann schreibt er zurück, das war keine Sendung, das war die Bachelorarbeit an meiner Assistentin und ich habe das über KI in ein Hörspiel umgesetzt.
Also das war irre, ja.
Ich denke, wir packen das irgendwo dann auf die Webseite einfach als Beispiel. Also das begeistert mich halt, weil ich mich ziemlich viel damit beschäftige, wie man lange Informationen, also so Bücher, Audible oder einfach normale Bücher, wie man die zusammenfassen kann, weil es mir oft einfach ein bisschen zu lange dauert, so ein ganzes Buch zu hören. mit den ganzen Redundanzen und so. Also das hat mich umgehauen.
Habe ich dich 20 Minuten deines Lebens gekostet.
Ich bin dir vor allem perfekt auf den Leim gegangen, möchte ich mal sagen.
Das war gar keine Absicht. Ich dachte, du meinst das sofort.
Ich weiß.
Nee, das war tatsächlich nicht zu durchschauen. Ich wäre dem auch auf den Leim gegangen, wenn ich nicht vorher gewusst hätte, wie das gemacht wurde. An einer Stelle kann man es tatsächlich hören, aber wirklich auch nur an einer. Und das ist schon echt irre.
Ich habe jetzt nochmal geteilt. Das ist jetzt vorhin für nächsten Donnerstag. Das ist dann halt die Antwort. Einführung technische Informatik, okay. Da gibt es dann nicht das Lehrbuch. Okay, jawohl. Das heißt, was mache ich dann so als Dozent? Dann kopiere ich mir halt hier mal so eine Abbildung raus. Weil die finde ich ganz sinnvoll. Das ist dann halt, das Lehrbuch ist die Grundlage von der Lehrveranstaltung. Und dann kann man das halt sehr schön an Grafik hier erklären. Okay, das ist wieder eine Grafik. Jetzt habe ich, Alter, habe ich das tatsächlich in den letzten 3 Jahren entwickelt. Es läuft noch nicht so schnell ganz stabil. Das ist halt dann zusätzlich einen alternativen beschreibenden Text gibt. Als Gag habe ich den jetzt hier eingebaut, dass man, wenn man mit der Maus drüber geht und diese Beschreibung hier, die ist im Markdown drin, das heißt, man kann sie natürlich auch mit der Braille dann einfach nach oder Text-to-Speech dann halt nachlesen. Und was macht die Grafik? Zeigt das 4-Säulen-Modell der Informatik, das die zentralen Teilgebiete der Disziplin veranschaulicht. Jede Säule steht für einen Hauptbereich der Informatik und enthält Themen, die dort entweder ausführlich oder einführend behandelt werden. Und dann geht so weiter. Ich will jetzt nicht den ganzen Text hier vorlesen. Das war jetzt tatsächlich der Beschreibungstext, den ich einfach mal mit ChatGPT habe erzeugen lassen, habe nochmal drüber gelesen. Ja, das ist. Und das ist die Beschreibung dieser Grafik hier. Und ich weiß gar nicht, ob ich in der Vorlesung genauso gut erkläre, wie es jetzt hier drin steht.
Der Michael hatte mir gesagt, dass er Arbeiten, die er von seinen Studenten bekommt, dass er die Grafiken oft über KI sich erläutern lässt.
Genau, das stimmt. Das funktioniert mittlerweile richtig, richtig gut und es wird auch tatsächlich immer besser. Liebling, du hattest das eine Beispiel gemacht, wenn du das vielleicht nochmal machen willst. Dass man auch zum Beispiel eine Schaltung oder so kontextuell beschreiben lassen kann. Hatte ich das richtig verstanden?
Müsste man in das Paper nochmal reingehen?
Ich kann es kurz erzählen, ich habe es noch ungefähr im Kopf. Also wenn man zum Beispiel einen Schaltplan hat und gibt den in eine KI rein und sagt, mir, erklär mir mal das Bild, dann kriegt man natürlich erzählt, da geht ein Strich von A nach B und verbindet den Kreis mit einem Quadrat oder sowas in der Art. Das ist natürlich ein bisschen unanschaulich, dann wenn man nichts sieht. Man kann das aber auch kontextuieren, dass man halt eben sagt, bitte erklär mir dieses Bild im Kontext der Elektrotechnik oder sowas.
Genau.
Und dann kriegt man andererseits eine super gute Erklärung. Dann sagt er nicht Kreis und Quadrat, sondern sagt zum Beispiel, das ist ein Widerstand und ein Kondensator und ein Transistor. Erklärt, wie die halt verbunden ist, was das für eine Schaltung ist, was die Schaltung macht, wie das alles funktioniert. Teilweise sogar mit Formeln und so weiter und so fort. Das ist also auch didaktisch einfach sehr, sehr gut gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Kollege, der vielleicht nicht so gut erklären kann, so richtig Konkurrenz kriegt dann dadurch in naher Zukunft.
So, das Ganze ist jetzt auch nochmal ein längeres Paper und mit weiteren Dingen dazugekommen. Das Ganze ist halt eine Design-Pattern-Geschichte. Also da ist eine ganze Menge quasi Regeln oder Hinweise, wie man solche Inhalte aufbereiten sollte. Das fängt damit an zu sagen, also irgendwie so rein dekorative Elemente, wie hier dieses Männchen da mit dem Fragezeichen. Also wenn man mal irgendwie drüber nachdenkt, das hat keinen besonderen Mehrwert, das brauche ich dann nicht. Oder zu sagen, also wenn ich hier so eine Folie habe, wo ich dann irgendwo so einen Mischmasch habe zwischen irgendwelchen Grafiken, da irgendwelche Pfeile, da ist ja eine Information drin, das kann, selbst mit einem Screenreader kriege ich das nicht raus. Also wie kann man sowas auswählen? Oder das, was ich so früher faul gemacht habe, irgendwo eine eine Tabelle mal als irgendwo aus dem Internet geholt, noch ein paar Pfeile da dran. Das ist natürlich überhaupt nicht zugreifbar. Und da ist das auch nochmal alles drin, wie was wir jetzt gerade gezeigt hatten, bis hin zu, zeige ich mal die Schalt. Achso, hier sehen Sie etwas komplexeres Beispiel, plant UML. Hier gibt es eine Person, davon erbt der Student, aha, Cursen, und hier sind das, ja, ich muss noch ein bisschen dichter rangehen, die Beziehung zum Studenten. Es gibt einen Lecturer. Der Lecturer ist auch eine besondere Art von Person, und dann gibt es auch noch ein Buch, und der Student hat ein Buch, hat n Bücher. Das ist also die textuelle Beschreibung, und hier unten drunter sehen Sie dann das UML-Klassendiagramm, was daraus generiert wird. Und das ist dann wieder eine ansprechende Grafik. Beziehungsweise, wir hatten es ja vorhin, dass ich so Aufladung des Kondensators, ist halt so ein typisches Beispiel. Hier sehen wir visuell den Verlauf, aber den kann man sich halt auch anhören. Das Ganze kann man halt als Zeitreihe exportieren. Nur diese Zeitreihe hier, die ist halt wirklich länglich. Also sich die mit der Braille anzulesen, durchzulesen, das macht wenig Spaß, würde ich mal sagen. Aber Sonification, das ist dann interessant, sich das anzuhören. Das ich kann mal gucken, ob ich die Website da nochmal dann aufmachen kann.
Könnt ihr vielleicht mal mit der Firma Helptech sprechen? Die haben doch bei ihren Braillezeilen dieses, wie heißt das, Active Tactile Control, diese ATC-Technik, die patentiert ist. Okay. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, auf der X-Achse, sagen wir mal, die 50 Braille-Module nimmt, dann müsste es relativ leicht möglich sein, man fährt mit dem Finger so von links nach rechts und hört dann.
Das ist so die Idee,
dass man das so nachbilden kann. Dann hätte man so ein bisschen analog Orientierung, wo bin ich ungefähr, und hätte da dann den Sound dazu.
Gute Idee.
Sie sehen ja hier zum Beispiel hier Punktbilder, was hier mit dem Blitz und am Blitz entwickelt wurde. Wenn ich natürlich, das ist jetzt hier die Grafik vom Eiffelturm, man kann natürlich auch die Diagramme natürlich da umwandeln lassen, und dann sind sie erfüllbar.
Über sowas wie früher das Hyperbrail oder halt das Dotpad oder wie heißt das, Monarch von der Firma Jungenware, dieses zweidimensionale taktile Display.
So, und jetzt sehen wir jetzt nochmal das Simulationstool. Das heißt, hier auf der linken Seite sieht man jetzt die Schaltung, die wir eben als Text in der Netzliste gesehen haben. Das sieht daher wirklich so aus. Also hier im Widerstand, hier ist der Kondensator, hier ist der Punkt 0, und dann gibt es hier irgendwo den Knoten Out. Die Simulation erzeugt dann diesen Graphen. Okay, das ist aber ein Graph. Eine Möglichkeit halt, die Zeitreihen sich ausgeben zu lassen und sich anzuhören. Das ist halt schon mal eine witzige Geschichte. Hier hatte ich zum Beispiel dann bei ChatGPT gefragt, hier im Kontext technische Informatik, Elektrotechnik, dieses Bild übergeben, zu sagen, beschreib mal, was das macht. Okay. Und die Beschreibung kann man jetzt, ich will sie nicht ganz vorlesen hier, Left Side ist halt das Circuit Diagram. Okay, da gibt es folgende Elemente, DC Voltage Source, 5 Volt, ein Resistor mit 200 Ohm, ein Kapazitor, ein Kondensator mit einem Mikrofarad. Und sie hat hier raus generiert, okay, weil er den Kontext kannte, jawohl, das ist so die Formel für den Zeitverlauf beim Aufladen des Kondensators. Da brauche ich auch einen Moment, diese Formel herzuleiten, gebe ich zu. Also ich muss mir das am Abend vorher auch nochmal kurz durchlesen. Und das geht noch viel, viel weiter. Ich habe das also nicht die vollständige Beschreibung hier reinkopiert, bis hin zu so, dass man sagt, okay, diese 63% ist in einem Diagramm was ganz Wichtiges. Das kann ich hier nachlesen. Das sind also so Beispiele, die wir dann halt jetzt noch weiterentwickeln, wie man dann halt auch noch weiter als das, was wir gerade eben vorgestellt haben, die Zugreifbarkeit, Accessibility für Blinde und Sehbehinderte umsetzen können.
Ja, mir gefällt das sehr gut. Ich merke, das sind etliche Ansatzpunkte, wo ihr noch weiter überlegt. Das heißt, das Ganze ist in Bewegung. Und da ist für mich die Frage, würde es Sinn machen, dass wir irgendwie Kontakte herstellen? Also, dass wir, wenn wir irgendwie Leute haben, ja, ziemlich viele Verbindungen, dass wir euch meinetwegen junge Leute schicken oder sagt ihr, neben Gottes Willen haltet ihr uns vom Hals, wir haben eh genug zu tun. Also die Frage ist eigentlich mehr oder weniger, würde es Sinn machen, dass man Leute zusammenbringt, die dann an der Weiterentwicklung mitarbeiten wollen. Also nicht, dass wir euch mehr Arbeit verschaffen, sondern dass halt einfach sinnvoller Input zustande kommt.
Gerne.
Gerne. Also die würden dann auch durch Gießen iterieren. Und also wir sind leicht über die Zeit.
Deswegen gibt es zum Abschluss noch was auf die Ohren.
Habt ihr was noch für die Ohren?
So, also wir hatten eben die Schaltung, wir hatten die Netzliste dazu. Dann hatte ich mir diese Zeitreihe generieren lassen. Wir sehen sie jetzt hier. Das ist länglich. Das will man sich nicht auf einer Braille-Zeile durchlesen, oder? Vor allen Dingen, die Info kommt ja nicht rüber. Okay, dieses Tool macht daraus ein Chart, wenn man das braucht. Aber, so, wo haben wir jetzt, wo ist es? Ah.
Na.
Ach, okay.
Man hört jetzt, dass im Zeitverlauf am Schluss das Delta, also diese Tonhöhe, sich kaum noch ändert. Und das ist dann die Aussage, die man eigentlich da mal zeigen will. Am Anfang ist ein starker Anstieg, den hört man auch. Wir hatten auch, Michael, du hattest ja mal so einen Shared-Ordner angelegt, wo du auch schon wo das Paper zum Beispiel schon drin beschrieben wird.
Ja, habe ich schon geteilt von Hans-Jörg.
Ja, ja, man kann hier tatsächlich auch das Audio, habe ich glaube ich sogar mal gemacht, oder was auch immer, exportieren und man kann wirklich auch hörbar machen.
Ja, kann man im Server überlegen, wenn das jetzt hier ein Problem ist in der Aufnahme.
Also wenn ich von euch so ein paar Daten und wenn wir ein paar Daten von euch bekommen, dann würden wir das zu dieser Episode mit auf die Homepage packen. Dass die Leute sich das anhören können.
Genau, so machen wir es.
Ja, ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich denke, es ist eine Anregung für viele Leute, einfach neue Wege zu gehen oder zu versuchen, halt in dem Bereich, in den MINT-Bereichen. Und ich finde es sehr ermutigend und es ist auch alles sehr pragmatisch, was ihr vorgeführt habt. Das ist nicht irgendwelche graue Theorie, sondern ich kann mir einfach vorstellen, dass ich das relativ leicht alles nachvollziehen kann. Wir werden auf jeden Fall versuchen, ein paar Kontakte herzustellen und ja, würde mich freuen, wenn wir weiter in Verbindung sind. Die Daten packen wir auf die Homepage. Wenn von euch irgendwelche Anregungen, Ideen oder so kommen, wir sind ja nicht weit weg vom Gießen, ne?
Genau.
Sehr gerne. Ja, das ist halt.
Hab ich euch genau.
Vielleicht noch kurz Abschlusskommentar, das ist halt bei Ingenieuren so. Ingenieur ist nichts zu schwer, wie man so schön sagt. Das ist halt bei uns in den Vorlesungen so, wenn wir blinde Personen drin sitzen, dann versuchen wir die, oder eigentlich haben wir keine Wahl, wir müssen die natürlich entsprechend beschulen, zumindest sehen wir das als unseren Job an. Macht natürlich nicht jeder Professor so, deswegen auch nochmal ganz herzlichen Dank hier an Professor Bienhaus, schon was ganz Besonderes, dass er so viel Mühe da reingesteckt hat. Und wir haben halt immer wieder mal blinde Studenten halt in den technische Informatik-Vorlesungen drin sitzen und gucken, dass wir die dann auch da möglichst halt gut durchspringen. Und das sind halt einfach pragmatische Lösungen gefragt. Man hat da keine Zeit rumzuspielen, die Vorlesung läuft und nächste Woche muss der nächste Foliensatz stehen und für alle verständlich sein. Ne? Und das hat der Professor Bienhaus wirklich gut hingekriegt. Also großes Kompliment auch von mir als Selbstbetroffene.
Jetzt hatten wir 007, dann hatten wir 008, die Lizenz zum Quälen. Dann hätten wir mit 009 hätten wir die Lizenz zum Lernen und dann vielleicht mit 0010 dann die Lizenz zum Denken. Das Ganze entwickelt sich sehr, sehr schön weiter. Herzlichen Dank und schönen Abend noch.
Schönen Abend.
Dankeschön.
Tschüss.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Aber nicht alle.
Oh yeah.
www.dlinfo.de